Erfolgre, der Fantasy-Podcast.
Eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz WILMP. Ich bin Richard Groß und ich habe eine Gästin hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, hallo, schönen Dank, dass du mich eingeladen hast. Mein Name ist Torg Grasschleiferin und ich bin gespannt, wie sich das heute hier entwickeln wird.
Erzähl mal was über dich, wo kommst du her?
Ich komme aus Sundesien, aus einem kleinen 50-Seelendorf in der Nähe der Hauptstadt. Meine Mutter war Ärztin in der Hauptstadt, da relativ angesehen. Mein Vater hat sich um den Haushalt gekümmert, ein bisschen gegärtnert. Der kam eigentlich aus den Vereinigten Grenzreichen, also gar nicht weit von hier in Dornheim. Hat da gegärtnert früher und das eben zu Hause noch mitgemacht. Und ja, da bin ich aufgewachsen, habe dann da meinen Beruf gelernt, erstmal als Buchbinderin. Und mittlerweile habe ich mich selbstständig gemacht und bin hier in die Grenzreiche gezogen nach Matan.
Bevor wir über die Buchbinderei reden, wie war das so als Tochter einer Ärztin aufzuwachsen?
Ach, das war durchwachsen. Also ich durfte natürlich viel in unserem hauseigenen Garten mithelfen und ähnliches, weil da einfach klar war, dass jemand mich überwacht und guckt, was ich so mache und ich keine größeren Unfälle fabrizieren kann. Aber es wurde sehr auf gesunde Ernährung geachtet, weil natürlich Ärztinnen immer genau wissen, was gut für Kinder ist. Mhm. Das war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber es hat mir jetzt nicht so groß geschadet auf der anderen Seite. Es war aber schön, einfach zu sehen, so die Leute hatten immer, meine Mutter sehr gern, hatten Respekt vor ihr. Das war ganz schön. Die Leute kannten sie, haben sie gegrüßt. Und das war sehr angenehm tatsächlich. Und naja, dass man so ein bisschen überbehütet ist als Arztkind, Ärztinnenkind, das ist einfach, das ist halt so. Ich habe das mit der gesunden Ernährung dann aber auch aufgegeben, als ich ausgezogen bin zu Hause.
Richtig so.
Ja.
Ich frage mich nur, bei so einem 50-Seelendorf, lohnt es sich da überhaupt als Ärztin zu arbeiten?
Also sie hat ja nicht in dem Dorf gearbeitet, sondern in der Hauptstadt. Wir waren nicht weit weg davon, unser Dorf. Also sie hat so eine halbe Stunde mit dem Pferd gebraucht, um da hinzukommen morgens zur Arbeit und dann eine halbe Stunde wieder nach Hause. Aber wir hatten halt viel Ruhe und natürlich viel Platz dann auch eben hinterm Haus mit einem relativ großen Garten. Und als Ärztin war das für sie natürlich ganz praktisch, auch einen Gärtnermann zu haben, weil sie dann einfach Heilkräuter beispielsweise anpflanzen konnte und da immer einen guten Vorrat hatte. Das war einfach in der Stadt so nicht möglich. Und im 50-Seelendorf, das wurde halt so auf dem, also es soll jetzt nicht herablassend klingen, weil sie hat sich um alle ihre Patienten immer gleich gut gekümmert. Aber das war so auf dem Heimweg, weil da einfach nicht so viele Leute waren. Die waren nicht so oft krank. Sie hat immer behauptet, das liegt an der vielen guten Luft und der Natur, in der wir draußen unterwegs waren.
Und weil sie alle immer über gesunde Ernährung aufklärt.
Ganz genau, so war meine Mutter. Was soll ich sagen? Von daher war sie jetzt nicht als Ärztin für uns im Dorf direkt ausschließlich zuständig, sondern eben am Hof. Eine der Ärztinnen, beziehungsweise in der Stadt. Manchmal hat sie auch in den Krankenhäusern da ausgeholfen, in den Krankenstationen. Und hat das Dorf eben mit versorgt, weil dafür hätte es sonst nur einen Arzt gegeben, eine Ärztin, genauer gesagt natürlich, die mehrere Dörfer betreut hat. Und das war dann einfach auch praktischer, dass meine Mutter da gewohnt hat oder da wohnen wollte, in unserem kleinen Dorf. Und damit waren auch alle echt zufrieden. Und wie gesagt, es war für sie nicht so wahnsinnig weit zur Arbeit.
Wenn sie Ärztin am Hof war, hast du sie mal zur Arbeit begleiten dürfen?
Ich habe immer drum gebettelt, weil ich dachte so, da gibt es bestimmt auch mal so Kuchen und andere Leckereien, die ich zu Hause nicht so oft bekommen habe. Ich dachte, ich könnte mich dann so wegschleichen und vielleicht in die Küche oder so. Sie hat mich einmal mitgenommen, allerdings nicht an den Hof, sondern es gab so ein kleines Krankenhaus in der Stadt, das dann eher so für die Handwerker und so war, weil sie eigentlich gehofft hat, ich würde in ihre Fußstapfen treten. Ich fand das auch super interessant. Ich fand das vor allem beeindruckend zu sehen, wie sie die Kräuter, die mein Vater im Garten gezogen hat, dann in Medizin verwandelt hat. Aber das war nicht oft, dass ich mit durfte und halt leider nicht mit an den Hof, weil das auch einfach, naja, die hatten ihre eigenen Kinder am Hof, die sie betreuen mussten. Und das, ich hätte immer gesagt, eins mehr fällt nicht auf, aber meine Mutter wollte denen das nicht zumuten. Und sie hat gesagt, das sind alle schwer am Arbeiten, die die Kinderbetreuung übernehmen. Da muss sie nicht noch ihr eigenes Kind mit hinbringen, wenn das woanders auch schon gut betreut ist.
Ja, andere denken, wenn sie an so einen Adelshof denken oder so, denken die, ja, ne, vielleicht irgendwie spannende Leute, irgendwie in tollen Kleidern und so. Und du denkst, Kuchen.
Ja, also ich hatte dadurch, dass meine Mutter ja gut verdient hat als Ärztin, also wir haben ein gutes Leben gehabt, ne? Ich habe als Kind, jetzt bin ich in Kartoffelsäcken rumgelaufen oder so. Und das heißt, ich hatte okay Kleider. Ich fand ehrlich gesagt so diese unpraktischen Kleidchen, die ich manchmal so an Festtagen bei den Adelsleuten gesehen habe und auch bei den Adelskindern, eher unpraktisch. Also ich bin halt auch heutzutage immer noch mit Latzhose oder Röcken mit sehr großen Taschen unterwegs. Ich mag einfach lieber praktische Kleidung. Das fand ich am Hof immer so schon uninteressant tatsächlich, muss ich sagen. Und gute, wertige Kleidung, gutes Material in der Kleidung, so das hatte ich halt zu Hause. Das war jetzt nicht so das, was mich gereizt hat. Ich war dann wirklich eher so, dass ich gehofft hatte, der Aufsicht meiner Mutter zu entkommen und zu naschen. Ja, hat nicht geklappt.
Ja, klingt so. Nee, weil ich frage, weil das ist ja so das einzige, zumindest mir bekannte Matriarchat hier in ganzer Faldra.
Mhm.
Deswegen dachte ich, vielleicht hat man da ein paar Einblicke. Ne? Vielleicht läuft da ja irgendwie was anderes am Hof als an anderen Höfen. Aber ich vermute mal, Hof ist Hof. Ne?
Das kann ich auch nur vermuten und ich könnte es halt auch nicht mit einem hiesigen Hof vergleichen oder einem aus den anderen Reichen, weil ich halt am Hof bisher nicht gearbeitet habe in anderen Reichen. Also selbst wenn, dann würde ich nur den Hof in Sundesien kennen und könnte nicht vergleichen, was da anders ist als am Hof von hier, außer dass es halt mehr Frauen sind, die was zu sagen haben und weniger die Männer. Ansonsten denke ich mal, wird es aber ähnlich sein, dass Leute Entscheidungen treffen müssen, regelmäßig endlos lange diskutieren. Also meine Mutter hat häufig Leute behandelt, die einfach eine Kehlkopfentzündung hatten oder heiser waren oder ähnliches, weil die so viel geredet haben. Das ist wahrscheinlich wie überall an den Höfen.
Ja, schätze ich auch. Okay, es klingt aber nach einem sehr, ich nenne es mal behütetem Aufwachsen, so behütetem Leben. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, ja, nee, jetzt ziehe ich um?
Ach, das hatte verschiedene Gründe, vor allem natürlich mit dem Papierschöpfen zu tun, zu dem ich mittlerweile ja übergegangen bin. Also ich habe als Buchbinderin angefangen. Das war ganz schön, aber mittlerweile ist halt mein Haupthandwerk wirklich das Papierschöpfen, vor allem Papier mit besonderen Eigenschaften eben. Und dazu brauchte ich einfach verschiedene, ich sag mal, Zutaten. Und das wächst natürlich nicht alles in Sundesien, was ich an Zutaten brauchte. Ich habe durch, ich sag mal, Zufall beziehungsweise Beobachtung eben festgestellt, dass meine Mutter eben aus diesen Kräutern Heiltränke, Medizin, Salben, Pasten etc. herstellt. Und am ehesten hatte ich dann irgendwann den Eindruck, dass, wenn sie das auf Verbände gestrichen hat und die Verbände angelegt hat, dass die Heilwirkung halt in diesem Verbandsmaterial ist. Und ich dachte, das geht bestimmt auch mit Papier, dass man vielleicht nicht Heilpflanzen, außer gegen Papierschnitte, in Papier einwebt oder einbaut und damit dem Papier besondere Eigenschaften verleiht. Und ich habe das mit ein paar Sachen ausprobiert, die ich im heimischen Garten hatte, beziehungsweise die in Sundesien gewachsen sind, bin da aber irgendwann an Grenzen gestoßen und ich wusste halt von Handelsreisenden und von Leuten, die ich eben in der Hauptstadt bei uns in Sundesien kennengelernt habe, dass es woanders deutlich mehr Pflanzen gibt, mit denen ich experimentieren könnte. Und dann habe ich gedacht, ich gehe ein bisschen auf Reisen und schaue mir das mal an. Allerdings ist es halt schwierig, wenn man auf Reisen ist, stabile Handelsbeziehungen aufzubauen. Und das Forschen ist schön, aber ich muss von irgendwas leben können. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir eine schöne Hafenstadt, wo viel Handelsverkehr stattfindet. Matan war sehr interessant, auch weil hier einfach die Politik für mich angenehm ist, im Gegensatz zu manch anderen Reichen. Aber ich will jetzt hier keinen politischen Streit vom Zaun brechen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Matan ist gar nicht schlecht. Ich kann von Händlern Pflanzen kaufen, die sie in anderen Gegenden mitgebracht haben, weil es eben eine Hafenstadt ist und da viel Umschlag ist. Ich kann Leute beauftragen, mir Sachen mitzubringen und ich habe da eben auch die Möglichkeit, mein Papier zu verkaufen.
Jetzt, wo du es aber so nebenbei angesprochen hast, hast du etwa irgendwie ein Problem mit der Politik in Sundesien gehabt?
Nee, Sundesien war super, aber wir haben ja so ein paar Nachbarländer. Ich will jetzt wirklich nicht mit dem Finger zeigen, das ist so eine alte Geschichte. Aber es gibt halt Königreiche, Regionen, Regierungen, die mit dem Matriarchat bei uns ein Problem haben, also dass bei uns Frauen regieren. Und da hätte ich mich ungern ansiedeln wollen. Das hätte ich, also aus geschäftlicher Sicht sowieso nicht. Und ich glaube, ich wäre da auch einfach angeeckt, weil ich einfach meine Klappe nicht halten kann, wenn mir Sachen nicht passen. Und nun ja, einige unserer Nachbarn sind der Meinung, dass Frauen grundsätzlich die Klappe zu halten hätten. Schade.
Ja, okay, ich verstehe schon.
Ja, naja.
Ja, ich glaube, ich hatte auch mal eine Folge zu einem dieser Länder, von denen du da sprichst. Das können sich die Leute, die den passenden Ohrwurm dazu finden, dann einfach nochmal anhören.
Ja, ich muss da jetzt nicht wieder alte Kamellen aufwärmen, die immer noch aktuell sind. Die Politik kümmern sich andere.
Gott sei Dank. So, aber also aufs Papier schöpfen bist du durch die Buchbinderei gekommen. Das hast du in Sundesien dann schon angefangen?
Genau, also die Buchbinderei habe ich tatsächlich bei meiner Tante gelernt, die Schwester meiner Mutter. Die hat das in Hauptstadt betrieben, hatte da einen kleinen Handwerksbereich, wo sie ausgebildet hat. Sie hat da zwar alleine gearbeitet, aber jedes Jahr neue Lehrlinge angeheuert. Und es war was, was mich einfach immer interessiert hat. Mein Vater hat oft Pflanzen zwischen Blättern gepresst. Ich fand das immer, sah super gut aus, wenn dann so Abdrücke auf den Blättern selber, auf dem Papier hinterblieben ist. Meine Mutter hat häufig auf Papier eben ihre Notizen gemacht und da ist mir einfach schon aufgefallen, wie wichtig es ist, wenn Sachen gut gebunden sind, wenn die Bücher funktionieren, dass sie jetzt so ein kleines Notizbuch bei sich gehabt, wann sie bei welchen Patienten nochmal nachschauen muss, Verbände wechseln muss und sowas alles. Und hat die Sachen immer bei meiner Tante geholt und da durfte ich dann oft mit, beziehungsweise als ich ein bisschen älter war, auch selber die Bücher einkaufen für meine Mutter. Und so bin ich da hingekommen zur Buchbinderei. Das, oh Gott, das ist jetzt auch schon 16 Jahre her, dass ich das gelernt habe bei ihr. Das war eine 2-jährige Ausbildung, das hat auch super viel Spaß gemacht. Und da ging es schon auch drum, unterschiedliches Papier in unterschiedlich guter Qualität für verschiedene Sachen müssen anders gebunden oder geleimt werden. Verschiedene Einbandarten passen zu bestimmten Papiersorten besser als zu anderen. Und so bin ich halt drauf gekommen, einfach auch zu gucken, was für Papiersorten es gibt, wie wird das Papier hergestellt, wie wird das gemacht, wie kann man es vielleicht stabiler machen und ähnliches. Und so bin ich dann zum Papierschöpfen gekommen. Das war ganz witzig, weil ich das so ein bisschen nach dem, was meine Tante darüber wusste, ihrer Handwerkstatt ausprobiert habe und dann zu Hause ein bisschen damit angefangen habe. Und der Mann unserer Ortsvorsteherin, der hatte das als Freizeitbeschäftigung für sich irgendwann entdeckt. Der hat kleinere Papierschnipsel geschöpft, sage ich mal, also nicht größer als eine Handfläche und hat die eingefärbt oder Dinge daraus gefaltet und gebastelt und das hat er eben selber hergestellt. Das fand ich ganz schön und der hat mir dann so ein bisschen was darüber gezeigt. Also das habe ich auch alles sehr regional gelernt tatsächlich bei uns. Es ist dann schon sehr lokal gewesen, ja.
Also Papierschöpfen als Freizeitbeschäftigung, ehrlich?
Naja, es hat halt also seine Frau manchmal unterstützt bei ihren Ortsversteherinnenaufgaben. Aber sie war halt häufiger unterwegs, hat mit den Leuten geredet, hat Streit geschlichtet, Verträge mit ausgehandelt und überwacht, dass da keiner den anderen über den Tisch zieht. Und er hatte halt viel Zeit und zum Papierschöpfen braucht man ein bisschen Zeit.
Mhm. Aber dadurch, dass wir, klingt schon so, als sei es auch recht langweilig im Dorf gewesen, oder?
Ja, man musste sich schon Beschäftigung suchen. Also wir Kinder sind natürlich einfach, wenn wir durften, durch die Gegend gerannt, haben so ein bisschen mit uns um die heimischen Gemüsegärten und sowas mit kümmern müssen und dürfen ab einem bestimmten Alter. Sind aber eben viel in der Natur gewesen, weil wir halt einfach auch im Grünen gelebt haben, mehr oder weniger. Und das war halt auch was, was das Papierschöpfen zu einer gut machbaren Freizeitbeschäftigung gemacht hat, weil wir einfach den Platz hatten, die Zeit hatten und es gab einfach viel Wildblumen, Blüten, Gräser und ähnliches, mit dem man diese kleinen Papierbütten verzieren konnte, um das schöner zu machen. Und er hat, glaube ich, so hat es mir zumindest immer erzählt, lange Spaziergänge unternommen, um einfach neue Blüten zu finden und zu schauen, was er noch alles in dieses Papier mit reinschöpfen kann. Ich vermute, dass er viel alleine zu Hause war. Das hat man davon, wenn man Mann der Ortsvorsteherin ist.
Ja gut, andere greifen zum Alkohol. Ich glaube, da hat er die gesündere Variante gewählt.
Das glaube ich auch. Das war tatsächlich auf jeden Fall viel sinnvoller und für mich natürlich eine Bereicherung. Also für mich war es ein großes Glück, jemanden zu haben, der sich da ein bisschen mit auskennt und mir das auch beibringen wollte. Mhm. Also sich auch nicht gesperrt hat oder irgendwie gesagt hat, das ist meins und ich behalte das für mich. Ich habe hier sonst gar nichts für mich, weil meine Frau immer über allem steht oder was weiß ich was. Sondern der war da super großzügig und hat einfach Freude dran gehabt, dass ich mich für seine Interessen interessiert habe. Ja.
Und deine Mutter hatte auch irgendwie kein Problem damit? So als Ärztin hat man ja oft so das Klischee, dass es dann heißt, ja nee, dann müssen die Kinder aber auch.
Das wäre ihr lieber gewesen, glaube ich tatsächlich, dass ich auch Ärztin werde und eher bei ihr in die Lehre gehe, in die Ausbildung gehe und alles über die Medizin lerne. Es hat sich aber, glaube ich, relativ schnell gezeigt, dass ich auch, lass uns ehrlich sein, ich bin einfach nicht gut mit kranken Menschen. Ich bin sehr unsensibel, was das angeht. Ich neige dazu, immer so die fröhliche Seite an allem zu sehen und Witze zu machen. Und manche Patienten finden das einfach nicht gut, wenn es ihnen gerade schlecht geht. Mhm. Ich kann das mittlerweile auch nachvollziehen. Aber als ich in meiner Jugend war und meine Mutter mich das ein paar Mal mitgenommen hat, eben in die Krankenhäuser, wurde relativ schnell klar, dass ich nicht das richtige Händchen für den Umgang mit Patientinnen habe. Also ich hätte sicher den medizinischen Teil, glaube ich, das hätte ich hinbekommen, mir das alles zu merken. Ich muss mich ja jetzt auch mit den Pflanzen auseinandersetzen, ihren Eigenschaften, wie man die herauskitzelt etc. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Aber ich glaube, alle, die in Sundesien krank sind, sind froh, dass ich nicht ihre Ärztin bin.
da haben sie aber ein spannendes Furunkel.
nehmen Sie das nicht so tragisch mit dem Appenbein, da haben wir gleich ein bisschen Gewicht verloren. Es ist, glaube ich, nicht, das kommt nicht gut. Ja,
wir hatten doch letzten Monat noch über Abnehmen geredet und im Grunde haben Sie das ja jetzt auch erfüllt.
Genau. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Die Augenklappe steht Ihnen ausgezeichnet.
Schön. Ja, ich merke schon, es ist schwierig. Und,
ja, es ist.
Ja. Und Bücher beschweren sich nicht so schnell wie Patienten.
Auf gar keinen Fall. Nee, und das war tatsächlich etwas, was dann einfach dadurch, dass ich zu den engen Kontakt mit meiner Tante, wo ich leicht reingekommen bin. Das heißt, ich habe auch keine Ausbilderinnen damit verschreckt, dass ich zu ihnen gekommen bin und dort frech war, falls ich einen anderen Beruf hätte lernen wollen. Meine Tante kannte mich schon und wusste mich zu handhaben mit meiner Frechheit, meinem Humor und wusste auch einfach, dass das nicht böse gemeint ist. Also ich wollte damit ja niemandem wehtun, wenn ich freche Sprüche gemacht habe, sondern einfach nur Spaß haben. Und meine Tante konnte damit gut umgehen und auch die meisten der anderen, die bei ihr eine Ausbildung gemacht haben. Die Mädchen waren da eigentlich auch größtenteils okay mit. Manche haben auch mitgemacht. Ein paar wenige fanden es, glaube ich, nicht so lustig. Naja, jetzt, wo ich älter bin, tut es mir ein bisschen leid. Damals habe ich es nicht verstanden, dass sie das nicht gut fanden. So ist es halt. Ja. Aber die Buchbinderei war dann auf jeden Fall das Bessere für mich. Wie man so schön sagt, Papier ist geduldig.
Mhm.
Ja.
Schön. Ja, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du dann also über die Buchbinderei dann aufs Papierschöpfen gekommen, hast dann nach entsprechenden, ja, ich sag mal, für, ja, Zutaten, Pflanzen oder so gesucht, die man da noch mit benutzen kann. Und bist einfach nur wegen den guten Handelsmöglichkeiten dann jetzt irgendwann in Matan gelandet.
Genau, also ich bin ein bisschen tatsächlich zur See gefahren, eine Zeit lang. Was heißt zur See gefahren? Ich war jetzt nicht Matrosin oder sowas. Ich habe auf dem Schiff angeheuert, um einfach an verschiedenen Küsten anlanden zu können. Ich hatte immer gehofft, das mal zu den Glasinseln zu schaffen in Person, aber das hat leider nicht geklappt. Nach allem, was ich höre, gibt es da ja jede Menge Dinge, die von Magie durchtränkt sind. Und das wäre natürlich super spannend für mich, aber ja, der Schiffsverkehr dahin ist nicht so reichlich, habe ich festgestellt. Oder es wollte mich einfach als Frau niemand mitnehmen. Es waren dann immer
ja, ich glaub,
keine sundesischen Schiffe,
die,
sondern.
Die Glasinseln sind für viele jetzt nicht unbedingt das Ziel. Ja.
Ich glaube auch, dass da viele doch Respekt vorhaben und das ist ja auch richtig so. Also ich würde jetzt auch nicht, weiß ich nicht, da mit einem großen Hackebeil hingehen und die Natur abholzen, um alles mit nach Matan oder Sundesien zu nehmen und zu analysieren. Aber es wäre natürlich super spannend. Also es wäre nochmal so ein Traum von mir, da irgendwann hinzufahren. Mhm. Aber wenn es ein Traum bleiben sollte, ist das auch in Ordnung. Ich bin eine Zeit lang eben an der Küste lang gefahren, vor allem an der Ostküste, an unterschiedlichen Stellen eben mit an Land gegangen, habe geschaut, was es da auf dem Markt an Kräutern und Ähnlichem gibt, was es an Pflanzen gibt in den Gärten, Umfeld der Städte, also der Wildwuchs, die Wildblumen und alles. Und hab da ein bisschen Forschung betrieben, aber das ist halt das Ding, wenn man forscht, dann muss man irgendwie auch gucken, was man mit den Ergebnissen macht. Also nur neugierig sein um der Neugier willen zahlt keine Miete, nirgends, auch nicht in Sundesien. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss irgendwann doch wieder so weit sesshaft werden zumindest, dass ich nicht permanent auf Reisen bin, sondern eine Möglichkeit habe, an viele verschiedene Pflanzenarten heranzukommen, aber stationär Forschung zu betreiben und die Ergebnisse der Forschung dann eben auch verkaufen zu können.
Ja, das klingt gut. Was ich mich nur frage ist, wieso denn die Ostküste? Also weil so klassisch, wenn du nach Pflanzen suchst, ne, dann sind ja so die Glasinseln und so da die Paläische Weite jetzt ja eigentlich nicht so das, wo man als erstes dran denkt. So Pflanzen, da denkt man ja eher so an den Westen, ne, so Südwesten, Viridan und so, da ist ja dann irgendwie sehr viel, ja, Urwald und sowas.
Genau. Das wäre aber tatsächlich mit viel mehr Landgang und viel mehr Vordringen ins Landesinnere verbunden gewesen. So zumindest mein Gedanke. Ich bin bis heute nicht in Viridan selber gewesen. Habe mir aber eben von anderen Leuten, die dort unterwegs sind, viel mitbringen lassen an Pflanzen. Und ich hatte halt gehofft, mich über die Ostküste so weit nach Norden vorarbeiten zu können, dass ich zu den Glasinseln komme. Und bin dann aber, ja, nicht ganz so weit nach Norden gekommen und dann wieder ein Stück zurück die Ostküste hinunter, bis ich in Matan war. Und habe da dann einfach Fuß gefasst, weil mir die Stadt gut gefallen hat. Die Leute waren sehr freundlich, haben mich da gut aufgenommen. Ich bin ein wenig angeeckt mit meinem Humor, aber nicht auf eine Art und Weise, dass man mich dort nicht mehr hätte leiden können. Und hatte eben, ja, relativ schnell verschiedene Leute auf den Schiffen, die bereit waren, mit mir Handel zu treiben. Insofern, als dass sie mir Pflanzen mitbringen oder mein Papier weiter verschiffen zu guten Konditionen. Und das bot sich dann einfach an, vor allem, weil ja nun auch die Vereinigten Grenzreiche ein sehr fortschrittliches Land sind im Vergleich zu einigen anderen und sehr weltoffen. Das heißt, viele Leute aus verschiedenen Kulturen und Ländern trauen sich hierher, um hier Handel zu treiben. Sie müssen nicht befürchten, dass sie abgewiesen werden oder sonstiges und dann hier keinen Handel treiben können. Und von daher bot sich das einfach an.
Ja, das klingt natürlich spannend. Hast du denn auch schon Kontakt mit der Universität von Dornheim aufgenommen? Weil die sind ja an so Forschungsergebnissen oft interessiert.
Genau, das ist einer der Gründe, warum ich tatsächlich im Moment hier bin in der Stadt, dass ich mich mit der Universität ein bisschen austauschen will darüber, wofür das Papier eingesetzt werden kann, welche Dinge ich bisher ausreichend erforscht habe, was ich vielleicht noch, es klingt immer so seltsam, wenn man sagt, was ich noch erfinden kann, weil man natürlich nicht im Vorfeld weiß, wie das Ergebnis aussieht, aber wo der Bedarf einfach ist für die Universität beispielsweise.
Ja, stimmt, und die Universität ist ja quasi zweifach interessiert, ne? Einmal als Forschungsobjekt beim Papier und andererseits brauchen die ja auch viel davon.
Genau, und da ist zum Beispiel die Frage, wie dünn kann man Papier machen, damit die Bücher nicht so dick und schwer werden? Kann man Dinge so herstellen, also Papier herstellen, dass man beispielsweise vor sich hin spricht und irgendeine Möglichkeit des Papiers, Trompetengras oder ähnliches, könnte vielleicht funktionieren, die Schwingungen überträgt und in eine Form von Schrift verwandelt, die man hinterher wieder auslesen kann. Das sind so Sachen, wo man sagt, weil eben die Akademiker oft sagen, ja, wir haben viele tolle Ideen und manchmal überschlagen die sich und ich komme gar nicht hinterher mit Aufschreiben und es wäre schön, wenn ich es einfach sprechen könnte, anstatt es zu schreiben. Und die Ohrwürmer kommen ihnen da sehr zugute, aber hinterher muss jemand da sitzen, die Ohrwürmer sich anhören und das dann alles niederschreiben, was ein sehr langwieriger Prozess ist, wenn man irgendwie Dokumente niederschreiben will, Bücher schreiben will. Es ist recht umfangreich. Und das sind Dinge, wo ich versuche, einfach Fuß zu fassen, wo ich überlege, okay, welche Dinge, welche Gräser, welche Pflanzen, Moose, vielleicht auch mal Gesteinsarten, also feiner Steinstaub in Papier könnte auch bestimmte Eigenschaften hervorrufen, werden überhaupt gebraucht. Also das ist einfach natürlich, wenn man ein Handwerk betreibt und ein Geschäft betreibt, wichtig, dass man weiß, was will die Kundschaft eigentlich und nicht einfach vor sich hin erfindet und hofft, dass es irgendwer haben will am Ende des Tages. Deswegen freue ich mich, dass ich tatsächlich jetzt, wo ich hier bin, bei der Universität eine offene Tür vorgefunden habe, wo ich ein paar Leute habe, mit denen ich sprechen kann, mit denen ich mich austauschen kann, die mir sagen können, wo der Bedarf liegt und wo ich sagen kann, bestimmte Bedarfe kann ich schon erfüllen. Andere Bedarfe kann ich dran forschen. Manche schließe ich vielleicht auch aus ethischen Gründen aus, dass ich gar nicht weiter forschen möchte daran.
Was wäre das? Also wo sagst du, aus ethischen Gründen, das mache ich nicht?
Also es gibt, glaube ich, wie sage ich das jetzt, ohne jemanden auf die Zehen zu treten? Ich sag mal so, wenn man das Gefühl hat, dass ein Forschungskollege schneller ist in seiner Forschung, könnte es für einen selber vielleicht hilfreich sein, wenn das Papier, auf dem er seine Notizen macht, sich auflöst nach gewisser Zeit. Und die Notizen weg sind. Oder solche Geschichten, also wo man anderen so ein bisschen ein Bein stellen könnte oder sowas, wo ich denke so, weiß ich nicht.
Ja, sag das aber nicht zu laut, ne? Weil sonst kommen noch so ein paar Leute so von den Spionen und so. Ne?
Und das ist so eine Sache, also ich habe so ein paar Sachen im Angebot schon. Also ich hatte zum Beispiel relativ zeitig, das war eine meiner ersten Entdeckungen, Chiffrepapier aus Schüsselblumen. Das ist unglaublich faszinierend. Man muss die Blüten erstmal trocknen, dann zu einem feinen Pulver zermahlen und dann in das Büttenpapier mit einarbeiten. Und dann chiffriert dieses Papier aber das, was man schreibt, sofort. Total faszinierend. Ich habe mich am Anfang gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil die Schüsselblumen eigentlich nur für die Färbung gedacht waren, die ich verwendet habe. Ich wollte eine neue Farbe reintun. Es ist unglaublich eine meiner ersten Entdeckungen. Und dann habe ich was aufgeschrieben, um zu schauen, wie sich es auch mit der Tinte verhält, ob Farbe vom Papier, Farbe der Tinte gut miteinander interagieren, ob das Papier an sich gut geworden ist, die Tinte nicht zu sehr ausfasert im Papier und ähnliches. Und das, was ich geschrieben habe, hat sich sofort verändert. Mhm. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich wusste dann auch eine Weile nicht mehr, was ich da überhaupt geschrieben habe. Also ich habe es liegen lassen eine Weile und wusste nicht mehr, was ich geschrieben habe, weil es stand ja was Chiffriertes drauf. Und habe dann rausgefunden, ich hatte mehrere Bögen geschöpft und habe das dann auf einen zweiten Bogen gelegt aus dieser Schöpfung. Und dann wurde es wieder zurückchiffriert. Dann konnte ich es wieder lesen. Total faszinierend. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, dass es funktioniert.
Mhm. Und die Zutat und dafür ist Schlüsselblume.
Genau. Genau.
Weißt du, jetzt für die Leute jetzt, die hier zuhören, ne, die ja vielleicht nicht unbedingt so botanisch bewandert sind wie mhm. du und natürlich auch ich. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Schlüsselblumen sind?
Es ist eine Wildwiesenblume, ungefähr knöchelhoch, wenn man durch. Man übersieht sie schnell, weil viele Gräser höher wachsen. Und es gibt sie in verschiedenen relativ leuchtenden Farben, von hellem Gelb bis zu sehr tief dunklem Rot. Ich habe damals mit so einem so einem Ziegelrot angefangen, also ziegelrote Blüten, weil ich dachte, das sieht bestimmt gut aus, vor allem für wichtige Aushänge oder ähnliches, und fällt das Augenmerk darauf, wenn man irgendwie am Dorfangel irgendwas aushängen möchte, eine wichtige Nachricht oder so. Und diese Schlüsselblumen haben sehr, sehr vielblättrige Blüten, ungefähr 50 Blütenblätter, dass man sich das so vorstellen kann, sind sehr, sehr dicht gepackt. Und riechen überhaupt nicht, geben aber eben eine gute Färbung ab. Also eine Zeit lang wurden auch Kleider damit gefärbt, wenn man Rottöne haben wollte vor allem. Tatsächlich sind sie im Leinen aber relativ schnell verblasst, die Farben. Im Papier halten sie sich recht gut, was ganz praktisch ist, da man dann relativ schnell weiß, welche Papierbögen geeignet sind, um das beschriebene chiffrierte Papier zu dechiffrieren. Mhm. Also die Farben müssen übereinstimmen, dann weiß man, die kommen aus der gleichen Reihe an Papierschöpfungen. Da ist also die gleiche Schlüsselblume drin verarbeitet und tatsächlich wird das wieder dechiffriert.
Nicht schlecht.
Ja.
Hat denn diese Schlüsselblume irgendeine Eigenschaft oder so, von der du wüsstest, oder wie kann das sein?
Ich kann es mir tatsächlich auch nur wenig erklärt hat. Also ich habe meinen Vater gefragt, der als Gärtner sich ein bisschen mehr auskennt. Und der konnte mir nur zumindest das sagen, dass Blumen der gleichen Farbe häufig sehr, sehr identische Blüten haben. Also wo die Blütenblätter wirklich exakt übereinstimmend angeordnet sind. Man kann zwei nebeneinander legen und sie sehen vollkommen gleich aus. Sobald sich die Farbe aber ändert, stehen die Blütenblätter anders. Mhm. Das heißt, es scheint auch schon in der Schlüsselblume selber so zu sein, dass gleiche Farben gleiche Erscheinungen nach außen hin hervorbringen. Meine Mutter hat sie als Medizin nie verwendet. Ich kannte sie wirklich lange nur vom Färben von Kleidung. Und weitere Eigenschaften für andere Dinge müssten eventuell noch erforscht werden. Ich kenne mich halt mit Papier aus. Ich habe keine Ahnung von Kleiderfärben, von Bilder malen oder ähnlichem. Also ob es für Farben geeignet ist, um Farbpigmente herzugewinnen oder ähnliches, kann ich nicht beurteilen. Ich habe das wirklich nur per Zufall rausgefunden, weil ich das Papier gerne einfärben wollte.
Jo. Ja, ich dachte nur, vielleicht wäre der irgendwie was bekannt, dass man da vielleicht einen Erklärungsansatz hätte. Aber wo wir schon über deine Produktpalette reden.
Mhm.
Was hast du noch? Mach mal Werbung.
Was habe ich noch? Womit fange ich denn an? Also als Kinderspielzeug habe ich Flugpapier. Das wird aus Taubengras gewonnen. Das heißt, da werden Stränge von Taubengras, so feine Fasern, aber sehr lang eingeflochten ins Papier. Und das lässt sich sehr, sehr gut falten. Und tatsächlich, wenn man es auf bestimmte Arten faltet, die dann ähnlich aussehen wie das Taubengras oder wie Vögel, Tauben, dann fliegt dieses Papier sehr gut. Man kann es werfen, es fliegt sehr, 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 sehr weit. Wir haben das mal ausprobiert. Ich habe natürlich mittlerweile ein paar Leute, die für mich mitforschen an den Eigenschaften. Ein paar Freundinnen noch aus Sundesien. Und ein Bekannter, der mit mir zusammen auf der Schiffsreise war, und meine Forschung ganz interessant fand und die mit übernommen hat. Und tatsächlich fliegt das Papier über gewisse Strecken schneller, als ein Pferd galoppieren kann.
Das ist nicht schlecht.
Das heißt, wenn man schnell Nachrichten von einer Stelle zur nächsten bringen will, ist dieses Flugpapier sehr, sehr gut. Man sollte sich sonnige Tage dafür aussuchen, weil es natürlich sich im Regen auflöst und auch nicht so, also es saugt sich erstmal mit Wasser voll, wird dann schwerer, fällt schneller zu Boden. Aber gerade wenn man vor allem Vogelformen bildet, fliegt dieses Papier sehr weit und sehr, sehr schnell. Wir haben das versucht, mit dem Pferd zu verfolgen. Wir sind nicht ganz hinterhergekommen. Also wir mussten dann ein gutes Stück noch mit dem Pferd unterwegs sein, ehe wir den Landeplatz des Papiers gefunden hatten. Man muss natürlich ein bisschen auf den Wind achten. Also es ist eine schnelle Variante. Bei windstillem Wetter ist es auch sehr, sehr gut. Es funktioniert sehr gut. In windgeschützten Städten, beispielsweise innerhalb von Stadtmauern, ist es auch wirklich toll. Ich würde es jetzt nicht auf hoher See bei Sturm versuchen. Kinder nutzen es super gerne, um einfach Vögel zum Spielen draus zu basteln und zu gucken, wessen Vogel weiterfliegt. Und gelegentlich für schnelle, kurze und nicht so besonders wichtige Nachrichten vielleicht. Es ist eine gute Möglichkeit, um einfach schnell von Ort zu kommunizieren, ohne dass jemand hinreiten muss.
Ja, das klingt sinnvoll. Also mit anderen Worten, auch mal ans Instrumentarium von der Universität und auch an ja alle hier Spione oder so, die hier zuhören. Es ist, glaube ich, noch nicht für euch geeignet.
Also für die Universität vielleicht, wenn man irgendwie der Bücherei schon mal Bescheid sagen will, dass man sich ein Buch ausleihen möchte, kann man das schon mal dahin schicken mit dem Flugpapier. Man muss aber damit rechnen, dass es, je nachdem von wo man es losschickt und wie das Wetter gerade ist, nicht ankommt.
Ja, nee, das Instrumentarium ist ja hier an der Universität, also genau. Würden die offen so nicht zugeben, aber eigentlich eher für so ein bisschen Militärforschung und so zuständig.
Ach so, deswegen, ja, würde ich nicht empfehlen. Wäre
ungünstig. Wenn man Krieg nur führt, wenn das Wetter gerade gut ist und auch relativ windstill.
Aber könnte man dann nicht einfach zu einem Picknick treffen und das ausdiskutieren, ganz ehrlich?
Ja gut, aber ich sag mal, so könnte man vielleicht auch einfach für mehr Frieden sorgen, wenn man einfach dafür sorgt, dass die Armeen nur noch kommunizieren können, wenn das Wetter passt.
Das wäre natürlich toll. Vielleicht sollte ich das ein bisschen günstiger machen fürs Militär. Du bringst mich auf Ideen. Ja, aber es gibt Sachen,
dann aber natürlich nicht mehr, das verkaufst du dann aber natürlich nicht mehr als Flugpapier oder so, sondern als Pazifismuspapier.
Ganz genau. Ja, hervorragend. Ja, finde ich gut. Ich werde dich vielleicht da nochmal zu Rate ziehen beim Benennen. Genau, dann habe ich Basiliskumpapier.
Gar nicht so schnell.
Okay, Verzeihung.
Auch hier wieder ganz kurz, weil, ne, ich meine, ich habe ja Ahnung, ja, aber die Zuhörenden ja nicht.
Taubengras. Genau. Taubengras kennen wir daher, dass Tauben sich das gerne nehmen, also deswegen ist es so benannt worden, hat man mir gesagt, um damit ihre Nester zu bauen, weil es relativ groß ist. Also wer sich diese Blätter vorstellen möchte, die sind ungefähr so breit wie eine menschliche Hand und ungefähr so lang wie der Arm vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen bei einem ausgewachsenen Menschen. Also es sind relativ große Grasblätter. Für die Tauben deshalb gut natürlich, weil sie relativ schnell ein großes, weiches Nest kriegen. Und diese Blätter aber eben auch die Eigenschaft haben, dass sie sehr, sehr leicht sind und sich im Wind einfach gut anpassen. Das heißt, wenn die Tauben diese Blätter vom Gras im Schnabel haben und damit irgendwo hinfliegen, stört die das nicht beim Fliegen. Die werden nicht irgendwie aus der Bahn geworfen oder sowas, weil dieses Gras einfach sehr gute Flugeigenschaften hat. Offensichtlich. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Sundesien haben die Kinder tatsächlich mit dem Taubengras früher auch oft einfach kleine Flugobjekte gebastelt, Kastanien reingebunden oder drangebunden und geschaut, welche weiterfliegt und ähnliches. Mhm. So bin ich überhaupt darauf gekommen, mit Taubengras mal so Flugpapier zu probieren überhaupt.
Ich habe selbst mal als Kind mit sowas gespielt und das Interessante ist halt einfach, wenn man ganz normales Blatt fallen lässt, dann wackelt das ja quasi so im Wind langsam nach unten, das schaukelt so und das Taubengras, das fällt halt eigentlich fast, also das stellt sich immer so schief und dann fällt es fast runter wie ein Stein, weil es einfach so, die Luft ist dem Ding egal.
Ja, genau. Also es ist unglaublich faszinierend. Es sieht auch, also wer noch nie ein Taubengrasfeld gesehen hat, sage ich mal, das ist halt auch Wildwuchs. Es gibt mittlerweile aber tatsächlich, gerade im Ort, in dem meine Eltern immer noch leben, in Sundesien, Bestrebungen, es anzupflanzen als Nutzpflanze, wofür ich sehr dankbar bin. Es sieht faszinierend aus, wenn der Wind durch so ein Taubengrasfeld weht, wie sich das Taubengras diesem Wind manchmal widersetzt und manchmal auch nicht und eigentlich so aussieht, als würde es gegen den Wind arbeiten. Es ist unglaublich faszinierend. Es ist ein super toll, also schon als Pflanze super faszinierend und unglaublich sehenswert. Man sieht es halt auch gut wegen der Größe. Und ja, es macht sich im Papier ganz hervorragend tatsächlich. Ich glaube, dass es auch noch mehr Eigenschaften hätte für andere Dinge. Ich glaube, man könnte beispielsweise Reisegepäck leichter machen damit, wenn man eine Möglichkeit findet, es stabil zu verarbeiten, damit es eben auch das Gepäck tragen kann. Also, so eine Tasche oder Umhängetasche, das ist ja in der Regel aus Leder oder anderem stabilen Material und man steckt relativ viel rein. Das hält das Taubengras, soweit ich es weiß, bisher noch nicht aus in der Verarbeitung. Das reißt dann recht schnell, aber es ist halt sehr, sehr leicht im Material. Und wenn man hinkriegt, es so zu verflechten, dass es stabil ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass es für Reisegepäck oder ähnliches wirklich sehr, sehr interessant wird. Ich glaube, das ist auch der Grund. Ich meine, in Sundesien wird gerade daran geforscht, auch wenn ich an der Stelle natürlich nicht mehr so nah dran bin, weil ich einfach nicht mehr vor Ort wohne. Aber nach dem, was ich höre und in Briefen zu lesen bekomme, ist das was, woran man in Sundesien arbeitet, das Marschgepäck einfach leichter zu machen und vielleicht auch mal Kleidung oder ähnliches, weil es einfach ein sehr, sehr angenehmes, leichtes, weiches Material auch ist. Muss halt nur gucken, dass es nicht reißt.
Ja, vielleicht sollte man einfach anfangen, das Vieh damit zu füttern. Dann hat man nachher Taubengrasleder.
Bist du nicht doch irgendwo in der Forschungsabteilung, sag mal? Hast sehr gute Ideen.
Ich trinke zu viel, das ist das Ding.
Ach so, schade.
Da kommt man zwar gut auf Ideen, aber man merkt sie sich einfach nicht so gut. Deswegen habe ich ja halt doch irgendwann angefangen, diese Ohrwürmer einfach mitlaufen zu lassen. So, das.
Es ist sehr vernünftig. Also da bin ich auch tatsächlich, ich nutze das auch. Also ich bin sehr dankbar für die Ohrwürmer, weil ich manchmal, wenn ich einfach unterwegs bin und versuche Pflanzen zu finden und deren Eigenschaften herauszufinden, habe ich die Hände nicht frei, um irgendwas aufzuschreiben. Und dann ist es ganz schön, einen Ohrwurm dabei zu haben und dem einfach was einsprechen zu können, was man sich hinterher nochmal anhören kann.
Jo, okay, das war das Flugpapier. Was hast du noch?
Was ich erst vor kurzem entdeckt habe, sind Teerosen, bei denen gar nicht viel anderes hinzugefügt wird als die Blütenblätter der Teerosen und ein bisschen was vom Pflanzensaft aus den Stielen. Man bekommt ein sehr, 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 sehr feines Papier raus. Und das ist was tatsächlich, was hier die Universität sehr gefreut hat. Gerade die Chemieabteilung und die Alchemisten freuen sich drüber, weil dieses Papier sehr gut darin ist, Dinge zu filtern. Also man kann Feststoffe drauflegen, Wasser drüber laufen lassen und unten kommen dann die Feststoffe nicht mehr raus, aber Teile aus diesen Feststoffen werden rausgeschwemmt und durch das Papier durchgelassen.
Warte.
Aber die ganzen Feststoffe bleiben drin.
Ja, aber du beschreibst doch gerade einen Teebeutel.
Im Prinzip ja. Im Prinzip ja, aber Papier aus Teerosen ist ein bisschen widerstandsfähiger als Papierbeutel. Papierbeutel, sage ich mal, das Teebeutel. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass man dieses Papier auch essen kann.
Das
und es ein sehr angenehmes Aroma hat, also ein sehr feines Aroma, sehr angenehm. Und es eignet sich ganz gut dazu, Lebensmittel einzupacken. Also wenn du Dinge hast, die schnell austrocknen, ein Stück Kuchen beispielsweise, dann kann man das gut einpacken in dieses Papier. Und dadurch, dass es so sehr feinporig ist, trocknet der Kuchen darin zum Beispiel nicht schneller aus, sondern langsamer. Und man kann das Papier mitessen, wenn man es nicht wieder auswickeln will hinterher. Also man hat dann kein Papier rumliegen, das irgendwie nur noch weggeschmissen werden kann, weil es vom Kuchen zu viel Fett aufgenommen hat, um als Anzünder zu dienen oder ähnliches. Sondern man hat einfach dann alles, was man in diesem Papier eingewickelt hat, mit dem Papier gegessen. Man muss nicht schauen, wo man mit dem Abfall bleibt oder ähnliches. Mhm. Ist ganz praktisch, genau.
Ja, ich merke auch, du hast so ein paar Themen, die sich durch dein Leben ziehen. Das ist nicht schlecht.
Ja, und es gibt natürlich aber auch außerhalb der Universität viele Leute, die sich für Sachen interessieren. Und gerade dieses Teerosenpapier ist natürlich für Reisende, für Leute auf Schiffen etc. sehr, sehr interessant. Und für die Forschung gibt es auch von außerhalb, eben außerhalb der Universität, viel, was mich inspiriert und was mir Möglichkeiten aufzeigt. Du hattest hier mal einen Druiden, der den Schreibpilz entdeckt hat.
Meister Pantherifol, genau, der war schon öfter hier.
Mhm, genau. Und ich fand das super interessant. Ich habe mir so Schreibpilze mal besorgt und geguckt, ob ich mit denen vielleicht auch irgendwas im Papier machen kann. Und die haben tatsächlich die Eigenschaft, dass die das Papier zum, ich sag mal, Schreien bringen. Und ich habe testweise mal ein Mahnschreiben damit aufgesetzt und es einem Freund gegeben, der ein Buch von mir geliehen und es nicht zurückgebracht hat. Und als er das Mahnschreiben aufgefaltet hat, hat ihn meine Nachricht schreiend erreicht. Er war sehr beeindruckt und hat mir das Buch direkt zurückgegeben.
Nochmal, also du hast diese Schreibpilze, wo ich ja auch nie verstanden habe, wie die schreien können. Die hast du.
Kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, die hast du also in Papier verarbeitet.
Mhm.
Und jetzt schreien genau. Die, also lesen dir bzw. schreien dir die Nachricht vor.
Genau. Und zwar ist es, also das ist ein, das klingt jetzt erstmal albern, wenn ich sage ein zweiseitiges Papier, aber warte, bis ich zu Ende bin mit erklären. Das ist tatsächlich ein Büttenpapier, das zwei verschiedene Seiten hat, was das Material angeht. Das heißt, die Schreibpilze sind nur auf einer Seite und auf der anderen Seite ist überhaupt nichts von den Schreibpilzen da. Ich muss also zwei sehr dünne Papiere herstellen, die zusammenfügen. Und du könntest sagen, wir haben eine Rückseite und eine Vorderseite. Und wir sagen jetzt mal, die Vorderseite ist die, wo das Schreibpilzpapier ist. Und alles, was ich da drauf schreibe, wird geschrien, sobald ich das Papier auseinanderfalte und lese. Damit also der Brief, den ich dann schicke, nicht die ganze Zeit schreit, habe ich auf der Rückseite eben das normale Papier ohne weitere Eigenschaften. Der Brief wird zusammengefaltet, sodass die Schreiseite stumm ist und nicht zu sehen ist. Und sobald jemand sie aufklappt, wird man angeschrien.
Da frage ich mich jetzt hauptsächlich, also ja, wo das Schreien herkommt, okay, ne? Durch die Pilze. Mhm. Aber wie haben die Pilze lesen gelernt?
Ich kann dir das nicht gut erklären. Ich vermute, dass es irgendwie damit zu tun hat, welche Stellen dieses Papiers von der Tinte betroffen sind. Also sprich, die Interaktion zwischen dem Schreibpilzpapier und der Tinte sorgt irgendwie dafür, dass es schreit. Und zwar die Worte, die da stehen. Es ist noch sehr, sehr vieles unerforscht.
Mhm. Ja, aber das finde ich ja spannend. Das ist ja dann immer auch schön, wenn man so einen Praktiker da hat. Da geht es ja auch einfach mal darum, was funktioniert und nicht immer nur darum, wie es funktioniert.
Das ist tatsächlich, also das muss ich sagen, die Forschung, wie es funktioniert, überlasse ich gerne der Universität. Ich bin tatsächlich eher so, ich suche mir Pflanzen, ich probiere aus, ob sie irgendeine Eigenschaft bewirken beim Papier oder nicht. Wie sie die bewirken, ist jemand anders Forschungsaufgabe, muss ich sagen. Also ich kann entweder die Pflanzen analysieren oder das Papier schöpfen. Ich kann nicht beides machen, dafür reicht meine Zeit einfach nicht. Ich probiere viel aus, manches funktioniert auch einfach nicht. Es gab auch viele, viele Fehlschläge mit den Schreibpilzen, mit dem Schreibpilzpapier tatsächlich, das entweder gar nichts getan hat oder nur irgendwelche Laute geschrien hat und sich niemand auf das konzentrieren konnte, was im Brief geschrieben stand. Das ist natürlich auch sinnlos. Warum schreibe ich jemandem einen Brief, wenn er dann nur angeschrien wird und nicht lesen kann, was drinsteht, weil er so angeschrien wird?
Ich kenne aber Leute, die auch genau so kommunizieren. Also.
Das ist leider wahr. Jetzt können Sie das auch beim Schreiben. Ich weiß nicht, ob meine Forschung immer so gut ist, aber naja. Es ist immer alles auf eigene Gefahr einzusetzen, sage ich mal. Also ich gucke natürlich, dass ich kein Papier verkaufe, das per se gefährlich ist. Also ich würde nie Papier herstellen, das jemanden vergiftet, sobald man es berührt. Oder wenn es mit Tinte in Kontakt kommt, giftig wird oder giftige Gase ausschießt oder irgendwas. Ich würde gar nicht versuchen, solches Papier herzustellen.
Also das stimmt, aber du hast ja gesagt, du hattest auch Fehlschläge. Heißt das einfach immer nur, das ist halt dann einfach ein schlechtes Papier oder kam da auch was bei rum, wo man sich dann denkt so, ja, das ist eigentlich schon ein interessanter Effekt, aber das werde ich sicher nicht verkaufen.
Ja, also es gab so ein paar Sachen, die, glaube ich, keinen großen Markt finden, weil sie zu teuer sind in der Herstellung und im Effekt zu wenig bringen. Ich habe mit Regenbogenlilien gearbeitet und habe festgestellt, dass die Farbe der Tinte ändern, mit der man darauf schreibt. Aber es tut sonst nichts und Regenbogenlilien, wie du sicher weißt als Experte, sind einfach unfassbar teuer. Und die zu Papier zu verarbeiten, ist ein sehr, sehr aufwendiger und langwieriger Prozess. Also das ist tatsächlich, wenn ich da, sagen wir, 10 Büttenbögen schöpfen möchte, um entsprechend viele Regenbogenlilien zu präparieren für das Papier, das dauert ungefähr 10 Monate.
Oh.
Und das ist Arbeitszeit und Laborzeit und Ähnliches, die ich dann mit einberechnen müsste in den Preis. Und es ist einfach zu teuer dafür, dass es nur die Tinte ändert. Das ist vielleicht meine Spielerei für irgendwelche von den Adelshäusern. Ich weiß, wie es geht. Ich habe in meinem Laden natürlich einen kleinen Büttenbogen, an dem man das ausprobieren kann, um es zu zeigen, falls mal jemand daran interessiert ist. Aber es war sehr viel Forschung, Zeit und Geld hineingesteckt, um festzustellen, dass es lediglich die Farbe der Tinte verändert.
Mhm.
Ja.
Aber du verkaufst im Grunde ja immer nur das Papier an sich, ne? Nicht irgendwie schon fertige Produkte damit. Genau.
Also ich verkaufe tatsächlich die reinen Papierbögen. Selten bei Papier, das einzeln als Bogen zu verkaufen, sich nicht lohnen würde, weil es günstig in der Herstellung ist und als Einzelblatt einfach auch empfindlich bis zu einem gewissen Grad. Da kommen mir natürlich meine Buchbindereigenschaften wieder zugute und ich kann als Buchbinderin dann einfach schon kleine Notizbüchlein oder sowas daraus binden.
Mhm. Nee, meine Frage zieht auch fast in die Richtung, du verkaufst ja wahrscheinlich dann an Händler und so, ne? Oder Leute, die, ja, Buchbinder zum Beispiel oder sowas, ne?
Hauptsächlich, aber nicht ausschließlich. Also es ist tatsächlich in Matan ist es hauptsächlich der Handel mit anderen Händlern. Also ich stelle das Produkt her und ich verkaufe es an Leute, die es weiterverkaufen können. Es gibt aber auch Großabnehmer. Also manchmal sind es Handwerksbetriebe, die bestimmt Anweisungen beispielsweise für all ihre Lehrlinge niederschreiben wollen, damit die Lehrlinge das nicht jedes Mal gesagt bekommen müssen, sondern es einfach ablesen können. Oder Dinge, die sie lernen sollen. Dann kommen auch die Handwerksbetriebe zu mir und kaufen einfach direkt einen Stapel Papier. Das kommt schon vor, aber du hast recht, ich verkaufe selten direkt Einzelpersonen irgendwie 2 Bögen Briefpapier oder Ähnliches.
Okay, also könnte ich doch jetzt, weil im Grunde ist es ja hier ein Unternehmen, ne? Mit der,
genau.
Mit den Ohrwürmern.
Mhm.
Wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich möchte jetzt ganz viele Grußkarten herstellen.
Mhm.
Ja, und könnte also dann einfach mal so ein paar Bögen Schreibpilzpapier von dir besorgen.
Mhm.
Und dann einfach Grußkarten herstellen. Das wär in Ordnung. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, nee, das darf nur genauso weiterverkauft werden an den Endkunden oder so.
Nein. Also das ist, was dann aus dem Papier letzten Endes gemacht wird, entscheidet natürlich der Kunde.
Mhm.
Ich verkaufe dir, wie gesagt, die Einzelbögen oder eben Notizbücher in irgendeiner Form, in verschiedener Größe, das schon. Aber grundsätzlich leere Blätter, leere Bögen Papier. Und
okay, da würde mich jetzt interessieren, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist gerade wichtig für mich. Wenn die schreien, das Papier, wenn das schreit, hat das dann auch so einen schönen aggressiven Ton oder ist das eher so ein quäkiges Ding?
Das klingt schon eher aggressiv, hängt aber davon ab, wie reif die Pilze waren, die ich verwendet habe. Also man kann relativ junge Pilze verwenden, da ist das Schreien noch relativ leise und ein eher höherer Ton, quäkig, wie du sagst. Und wenn das gute, reife Pilze sind, manche auch mit so ein bisschen, es klingt jetzt eklig, aber wir wollen sie ja nicht essen, wir brauchen sie fürs Papier. Wenn die schon so faulige Stellen haben und so matschige Stellen, dann sind die tatsächlich sehr beängstigend mit dem Schreien, was dann rauskommt. Ja.
Okay, dann kann ich jetzt schon mal ankündigen für meine Zuhörenden. Freut euch auf die kommenden Grußkarten. Zum Beispiel, ich versuche jetzt mal den Ton zu treffen, wie ich es mir vorstelle. Alles Gute zum Geburtstag, du alter Sack! Oder auch immer schön zur Hochzeit. Also ich hätte nicht geheiratet, aber wenn du meinst, Glückwunsch.
Ich sehe schon, du bringst es auf ein ganz neues Level, wofür man dieses Papier noch benutzen kann. Also ich habe bisher tatsächlich, vom Geldeintreiber eine Großbestellung gehabt, das muss man einfach so sagen. Der dann einfach Mahnschreiben rausschickt.
Ist auch peinlich, wenn man das dann irgendwie halböffentlich oder auch am Familientisch irgendwie öffnet und so, ne?
Ja, ich habe auch tatsächlich versucht, es an die Bibliothek zu verkaufen. Da war halt das Problem, dass die Leute ihr Mahnschreiben mit in die Bücherei gebracht haben und die Mahnschreiben dann dort losgeschrien haben, was in der Bücherei natürlich in der Bibliothek nicht so besonders gut ankam. Ja, es hat sehr viele gestört. Das heißt, da arbeiten wir noch an einer Möglichkeit, entweder die Leute zu zwingen, das Papier zu Hause zu lassen oder dass es sich... dass es halt nicht jedes Mal schreit, sondern dass der Schrei nachlässt. Das hängt ein bisschen mit der Dosierung der Schreipilze zusammen. Also ob es jedes Mal schreit, wenn ich es aufklappe, oder ob es nach 3-4 Mal aufklappen das Geschrei einfach leiser wird und verblasst, weil der Wirkstoff nachlässt. Ich sag mal, ich würde mich als Grußkarte freuen. Ich fände es mega lustig. Also ich glaube, wir haben da einen sehr ähnlichen Humor, mit dem ich, wie gesagt, damals bei den Patienten nicht gut angekommen wäre, wenn ich meiner Mutter in den Ärztinnenberuf gefolgt wäre. Aber ja... vielleicht sollte ich das nochmal überdenken, wie ich dieses Schreibpapier anbringe.
Okay, hast du noch was oder haben wir damals so die wichtigsten Produkte abgearbeitet?
Also ich habe noch zwei Sachen, die ich, also eins, das einfach schon ein langer Erfolg ist, wo ich aber das Gefühl habe, dass es hier in Dornheim noch nicht so besonders bekannt ist. Das ist einmal das Glasschilfpapier. Und das ist vor allem für Künstlerinnen schön und natürlich auch für Künstler, weil es die Strahlkraft von Farben besonders zum Leuchten bringt. Also es ist tatsächlich, häufig verblassen Farben ein bisschen oder nehmen so einen leicht anderen Ton an, wenn man es auf Leinwänden oder auf normalem Papier verteilt. Aber das Glasschilfpapier ist tatsächlich, die leuchten unfassbar, die Farben. Es ist, als würde man durch ein buntes Fenster gucken, durch das Licht hereinfällt. Das sieht sehr, sehr toll aus. Mhm. Also vielleicht für die Künstlerabteilung. Und dann etwas, das ich relativ neu entdeckt habe und das mir echt sehr am Herzen liegt, ist Quellmoospapier. Eigentlich etwas sehr, sehr Einfaches. Du kennst Quellmoos sicherlich als diese sehr flachen, trockenen Moosdeckchen, durch die man im Prinzip durchgucken kann. Mhm. Aber bei Regen quellen die unfassbar stark auf und speichern sehr, 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 sehr viel Wasser und werden 4, 5, 6 Mal so groß.
Sagen wir es mal so, ich dachte einmal, das sei irgendwie ein dünn mit Moos bewachsener Baumstamm oder irgendwie sowas. Wollte mich draufsetzen und auf einmal bin ich quasi so einen halben Meter eingesackt.
Mhm. Genau, das ist Quellmoos. Und ich habe mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, das in Papier einzuarbeiten. Und da ist der Effekt auch relativ gut nachvollziehbar, glaube ich tatsächlich. Also, wenn es Wasser aufsaugen kann, kann es auch Tinte aufsaugen. Und an den Stellen, wo man schreibt, quillt das Papier auf. Mhm. Das heißt, die Schrift ist hervorgehoben und auch Leute, die nicht mehr gut sehen können oder gar nicht sehen können, können dann die Schrift ertasten. Und das ist was, was ich einfach sehr, sehr wichtig finde, weil ich habe einfach über die Arbeit meiner Mutter eben von vielen Leuten erfahren, die aus welchen Gründen auch immer das Augenlicht verloren haben und sehr traurig darüber waren, dass sie Forschungsschriften nicht mehr lesen konnten, Bücher nicht mehr lesen konnten, Aushänge nicht mehr lesen konnten. Und Quellmoospapier löst dieses Problem für viele. Ja.
Das stimmt, das klingt ziemlich genial. Ja. Okay, jetzt hast du relativ am Anfang mal gesagt, du hast auch, also das ist jetzt einfach nur, weil es mich interessiert, du hast auch mit Trompetengras experimentiert. Nur für die Zuhörenden, das ist halt so ein Gras, was halt ja in so einer Trichterform, kann man ja fast sagen, irgendwie hochwächst. Und ich sag mal, wenn der Wind gut steht, macht das auch lustige Geräusche. Mhm. Ist daraus was geworden?
Tatsächlich leider nicht. Ich hatte gehofft, dass es ja so ein bisschen musikalische Eigenschaften hat oder eben als Signalpapier funktioniert, dass man es wie so eine, naja, wie eine Glocke in die Tür hängt, aber eben deutlich günstiger, weil Glocken aus Metall natürlich ein bisschen teurer sind. Und sobald dann der Wind dagegen kommt, dass das Papier dann anfängt eben zu pfeifen, ist aber tatsächlich bisher, ist es mir nicht gelungen, es laut genug zu machen. Also man muss es ganz, ganz dicht am Ohr haben, um zu hören, dass da ein Geräusch entsteht. Dann muss dann der Wind richtig stehen, um da in das Papier zu fahren. Dann müsste das Papier dann selber nochmal entsprechend falten, zumindest nach dem bisherigen Stand. Ja, also ich forsche noch ein bisschen weiter dran, weil ich diese Alarmpapier-Idee gar nicht verkehrt finde. Gerade bei mir ist es sinnvoll, wenn ich in meiner Werkstatt an meinen ganzen Sachen sitze und Dinge zermörsere oder verrühre oder zerschneide. Das macht manchmal einfach Geräusch und ich höre nicht, wie jemand hinter mir durch die Tür kommt und Geschäfte mit mir abwickeln will, was ich es tut mir leid, ich finde es von mir selber extrem unhöflich, dass ich das einfach nicht mitkriege, aber ich höre es einfach nicht, weil ich so vertieft bin und weil die Arbeit halt, also gerade mit so einem Mörser, ich meine, wir haben alle schon mal ein bisschen Gewürze zermörsert, es macht halt ein bisschen Krach und man hört dann manchmal einfach nicht, wie die Türen aufgehen. Ich fände es für mich sehr schön, aber es ist im Moment noch in einem Entwicklungsstadium, wo ich sehr viele Fehlschläge eingesteckt habe und sehr viel Nachbearbeitung für das Papier brauche, um Töne rauszukriegen. Wir werden sehen. Es ist ein laufendes Projekt.
Ja. Ich habe nur gefragt, weil als Kind habe ich zufälligerweise mit Freunden von mir rausgefunden, wenn man sich ja dieses Gras nimmt und da an der richtigen Stelle so einen Knick reinmacht und dann ganz kräftig reinpustet, da hat man halt ein sehr schönes Furzgeräusch.
Das haben wir natürlich auch gemacht als Kinder. Ja, tatsächlich ist aber, wenn man das ohne den Knick macht und das Gras in der richtigen Richtung in den Wind hängt, also dass es nicht von unten nach oben wächst, sondern ein bisschen parallel zum Erdboden hängt, gibt es tatsächlich einen sehr schönen musikalischen Ton, der, glaube ich, den Leuten lieber wäre als ein Furzgeräusch an der Tür.
Das kommt auf die Leute an.
Aber du bringst mich tatsächlich auf die Idee, ob ich daraus eventuell ein Papier für Kinder machen könnte. Müsste relativ günstig sein. Trompetengras ist aber weit verbreitet. Das ist also von der Ernte her nicht das Problem. Und dann könnten Kinder das für Streiche benutzen. Was ich hier nicht laut gesagt habe, liebe Nein. Eltern.
Ja, aber das klingt doch nach einer schönen Sache.
Ja, da bringst du mich auf eine gute Idee. Ja.
Sehr gut. Haben wir noch irgendwas, worüber wir unbedingt reden müssen, oder haben wir das Wichtigste abgehakt?
Ich glaube, wir haben das Wichtigste abgehakt. Also ich freue mich natürlich, wenn Leute von dieser Forschung hören und vielleicht selber schon irgendwas entdeckt haben oder daran forschen oder mitmachen wollen bei der Forschung. Freue ich mich, wenn wir in Kontakt treten. Möglichst nicht über Flugpapier, weil das nicht sehr zuverlässig ist, wie wir festgestellt haben. Eher so für Spielereien. Ja, wer Interesse hat, Papier zu kaufen oder Papier mit bestimmten Eigenschaften gerne hätte, das wir jetzt nicht erwähnt haben, kann sich auch gerne an mich wenden. Entweder habe ich es schon und habe es hier nur nicht verbreitet, weil ich es nicht so an die ganz große Glocke hängen will, außerhalb bestimmter Gilden. Einfach aus Sicherheitsgründen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich spezielles Papier fürs Militär habe, aber hätte ich es, würde ich es natürlich nicht außerhalb des Militärs verbreiten, dass ich es habe. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Genau. Ja, ansonsten, also vielleicht einfach so als allgemeiner Hinweis, ich bin nicht dagegen, meine Forschungsergebnisse zu teilen oder anderen beizubringen, wie das funktioniert mit dem Papierschöpfen mit diesen besonderen Eigenschaften der Pflanzen. Und sollte jemand tatsächlich zu den Glasinseln fahren und mir von da Pflanzen mitbringen können, soll es sein Schaden oder ihr Schaden nicht sein.
Ja, ich finde, das war doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Talk Grasschleiferin. Ich bin Richard Groß, das war eine neue Folge von Wilmp. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an Kati fürs Mitmachen. Es ist ein bisschen still geworden um Afaldra. Ich glaube, das war jetzt eine kleinere Winterpause von 2 Jahren oder so ungefähr. Ich habe hier aber noch ein bisschen was in der Pipeline und noch so 1-2 Formatideen. Das heißt, ihr dürft gespannt sein. Beim Rhythmus muss ich jetzt mal gucken. Ich versuche grob alle 2 Wochen was zu veröffentlichen. Kann auch mal nur einmal im Monat sein. Das hängt dann einfach ganz davon ab, wie es so läuft. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Falls ihr Fragen habt, mitmachen wollt oder einen Brief für Richard habt, meldet euch über die E-Mail afaldra@web.de, auf Instagram bei afaldra oder auf dem Discord-Channel. Die Links dazu, zu einer Sammlung von Fiction-Podcasts, und zu allen weiteren Projekten findet ihr in den Shownotes.